Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Ja, herzlich willkommen zu den Flaschen. Diesmal geht's an die Loire und Christoph Raffelt ist dabei, während wir an die Loire reisen. In Flaschen, sozusagen.
Alles fließt,
außer unsere Technik. Darum fangen wir heute so spät an. Aber was schert das die Leutchen, die uns nur als Podcast hören? Vorhin, also als wir hier rumgefrickelt haben, eine halbe Stunde lang, ist der Chat schon ein bisschen nervös geworden und wollte wissen, was trinken wir denn zuerst? Und ich finde, diese Frage sollte dringend beantwortet werden.
Ich habe das beantwortet mit Chinonceau.
Da muss ich jetzt mal suchen.
Das ist die Flasche mit dem Schwan. Sauvignon Blanc Loire von Vincent Russely.
Immer die letzte Flasche, die man sucht. Die Flasche mit dem Schwan. Da.
Ja.
So, Flasche mit dem Schwan. So.
Ja. Oh. Also der Wein fließt, die Loire fließt und irgendwie fließt es jetzt auch wieder durch die Kabel hier.
Ja, genau.
Ist schon krass. Christoph ist etwas leise.
Ja, das werde ich dann ändern.
Okay. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier jetzt ein Mikro habe, das funktioniert und auch eine Leitung, die funktioniert, weil ich bin heute nicht zu Hause und habe meine mobile Technik mitgenommen, aber irgendwas...
Die nicht funktioniert.
Funktioniert daran nicht, genau. Ja. Nichtsdestotrotz.
Also, was ist das, was wir jetzt trinken? Ich bin auch immer noch ganz wuschig.
Ne? Wuschig, ja. Wuschig. Ja, ich auch. Ich bin auch ganz zittrig sozusagen.
Zittrig.
Wir trinken ja in zwei Folgen so ein bisschen was von der Loire und eigentlich trinken wir immer gerne Chinon und auch Califron. Das machen wir aber beim nächsten Mal, weil ich dachte, wir beschäftigen uns heute mal ein bisschen mit Sauvignon Blanc. Weil Sauvignon Blanc ja so einen grasig grünen oder auch tropischen Charakter hat oder damit verbunden wird. Und ich dachte, wir probieren mal drei klassische Varianten sozusagen aus drei typischen Weinbaugebieten, wo Sauvignon Blanc eben an der Loire angebaut wird. Und das größte und das
teuerste?
Das größte und das vielleicht das mit dem einfachsten Status sozusagen ist die Touraine.
Das habe ich sogar schon mal irgendwo auf einer Flasche gelesen. Wahrscheinlich auf der, den wir gerade trinken und ich habe es vergessen. Ne?
Das kann natürlich sein. Ja. Die Touraine ist sozusagen das größte zusammenhängende Gebiet so rund um Tours an der Loire. Und in der Touraine allerdings gibt es noch jede Menge kleine Einzelappellationen. Vouvray zum Beispiel, da wo Chenin herkommt, gehört auch zur Touraine. Bourgueil zum Beispiel, wo Cabernet Franc angebaut wird, gehört auch zur Touraine.
Bill Gates?
Hast du nicht, Bill Gates?
Hat geklungen, als hättest du Bill Gates gesagt. Der schleicht sich überall rein dieser Tage.
Immer noch?
Ja. Das neue iPhone ist auch Bill Gates drin. Habe ich gestern gesehen im Internet.
Das ist schön.
Ja. Ich riech recht wenig. Ich schütt den mal um.
Ja, schütt mal um. Und ein noch recht junges, kleines Anbaugebiet ist Chenonceau. Und ich weiß nicht, wer schon mal in Loire war oder sich in irgendeiner... Genau, du. Sich in einer Form mit Schlössern beschäftigt von der Loire. Chenonceau ist auch eines der bekanntesten Schlösser. Und wer das mal gerade eben eingibt, vielleicht irgendwo bei Google oder so, der sieht halt die Fotos von diesem Schloss, was eben über den Fluss gebaut ist.
Wie schreibt man das?
Chenonceau wie auf dem Etikett vorne.
Ach so, ja.
Das ist die Lese- und Schreibhilfe mit dabei.
Scherzanruf.
Genau. Und sozusagen kleine Gebiete, die sich um einige dieser Schlösser herum geformt haben. Azay Rideau ist auch so eins von meinen Lieblingsschlössern. Da unten ist nicht ganz so groß. Da gibt es mittlerweile auch eine eigene Appellation. Und Chenonceau hat eben auch eine eigene Appellation, weil sie gesagt haben, die haben dort einfach gute Böden und entsprechend.
Das ist ja mal ein geiles Schloss.
Ja, es ist ziemlich geil, finde ich auch.
Alter.
Ja, genau. Ja. Und das Schöne ist halt, dass sozusagen diese drei Weine jetzt, der zweite wird der Sancerre sein und der dritte der Puy-Fumé, das eben dreimal Sauvignon Blanc ist, aber eben auf sehr unterschiedlichen Bodenkonstellationen. Mhm. Also wenn wir dem Flusslauf gefolgt wären, dann hätten wir eigentlich mit Puy-Fumé anfangen müssen und dann Sancerre und dann Touraine, macht aber in dem Fall jetzt nicht unbedingt Sinn. Aber das sind eigentlich die sozusagen die bekannten Appellationen, die als erste kommen. Und zwischen Sancerre und Touraine kommt dann längere Zeit gar nichts. Und also ist nicht der ganze Flusslauf ja mit Reben bestockt sozusagen an den Seiten, sondern eben nur teilweise. Und von der Touraine aus geht es aber dann die ganze Zeit, ja, weil es sich weil's einfach
kein Platz,
sich nicht lohnt zwischendrin. Also okay. Es gibt ganz am Anfang gibt es noch so ein paar kleinere Gebiete, da wird aber dann Gamay und sowas angebaut. Also es, das ist dann nochmal wieder ein ganz eigenes Feld. Und dann gibt's eben diese drei Spots mit Bouguer, Sancerre und Puy-Fumé, wobei eben Sancerre und Puy-Fumé besonders bekannt sind. Also der Ort zu Puy-Fumé heißt ja Puy-sur-Loire. Und dann eben kommt, ich würde fast sagen, so Autofahrt anderthalb Stunden lang nichts und dann fängt's eben langsam mit der Touraine an. Mhm. Ja. Genau. Und Clos-Rousselis, also wir haben jetzt drei Bio-Weingüter dabei. Clos-Rousselis ist eben sozusagen auch eines der Touraine-Weingüter, die auf Bio umgestellt haben, beziehungsweise der Vincent Rousselis hat für sich eigentlich von vornherein damit angefangen. Und ich finde es eigentlich schon mal erstmal schön an dem Wein, dass er eben so wenig aufgeregt riecht.
Ja, ich finde fast gar nicht. Ich bin ein bisschen erkältet, aber also.
Ja, okay.
Aber Geruchssinn habe ich noch, also alles in Ordnung.
Okay.
Ich wüsste da jetzt nichts zu identifizieren da drin. Also im Geruch, vom Geruch her.
Ich finde es sehr kräuterig einfach. Ne? Es sind sehr, sehr viele Kräuteraromen, finde ich, mit drin. So ein bisschen. Vielleicht so ein bisschen was an Stangenbohnen oder so. So ein bisschen in die Richtung.
Nee, ist meine Nase nicht fein.
Melone, finde ich, ist mit dabei.
Ja, Melone würde ich noch mitgehen, aber auch eher so unreife, ne?
Ja.
Ich trinke mal, vielleicht merke ich dann mehr. Oh, der ist aber streng.
Ist doch ganz spannend, oder? Also, der wird im Chat jetzt schon durchaus kritisch gesehen. Also ist manchen fast ein wenig zu süß, Bitternote.
Ja, aber das ist ja gerade.
Anderen zu bitter.
Das ist ja gerade geil. Also ich meine, das ist so eine. Also es ist so ein Widerstreit zwischen der Süße und der Bitternote.
Ja, ich finde es eigentlich cool, auch sehr schön. Ja. Ja. Also ich habe gerade in die Analytik geguckt, der hat genau 0,9 Gramm Restzucker. Das heißt, der ist eigentlich völlig durchgegoren. Und trotzdem hat er tatsächlich, finde ich, auch eine Süße. Eine schmeckbare Süße oder etwas, was man als Süße bezeichnen würde, aber es ist halt kein Zucker. Es ist tatsächlich das, was der Wein bietet aus dem Jahrgang. Also wir haben einen 2018er Jahrgang, der war nicht nur in Deutschland recht warm, sondern eben auch in der Loire. Und diese Reife in der Frucht, die merkt man dem Wein einfach an. Mhm. Ja.
Ich finde den sehr, sehr geil, ehrlich gesagt. Mhm. Also wirklich.
Das ist jetzt sozusagen, das ist jetzt Schwemmlandboden, also im Prinzip direkt neben dem Fluss. Also der Fluss ist hier nicht die Loire, sondern der Nebenfluss Cher. Mhm. Da geht auch das Schloss drüber, über den Cher. Und das sind halt sozusagen so kiesige Schwemmlandböden. Im Gegensatz zu dem, was wir nachher noch dabei haben. Und dann wurde der halt spontan vergoren und im Edelstahl ausgebaut, ne?
Kiesig, finde ich, schmeckt man sogar, wenn man es weiß, wie immer. Ja,
also. Ja.
Ich finde auch, dass der, wenn er ein bisschen länger im Glas ist, vielleicht auch ein bisschen wärmer wird dadurch, verliert er so ein bisschen an seiner Strenge, von seiner Strenge.
Also ich persönlich finde den jetzt gar nicht so streng, ehrlich gesagt. Ich finde ihn eigentlich recht fruchtig und tatsächlich so am Gaumen noch viel mehr in dieser Melonenfrucht. Ja,
ja, absolut.
Und fast auch so ein bisschen was von Gemüse, finde ich.
Ja, das ist, was ich mit grüner Melone meine. Also das ist jetzt nicht so eine,
oder das. Ja, ja, ja.
Das ist nicht so eine schön durchgereifte Honigmelone oder sowas. Obwohl Honig hat es ja auch. Also es ist schon eine Honigmelone.
Ja, es ist auch ein bisschen Honig mit drin, finde ich auch.
Es ist eine Honigmelone, aber man hätte sie noch einen Tag liegen lassen sollen, bevor man sie anschneidet.
Sowas.
So oft auf dem Niveau so.
Ja. Sehr, ich finde es spannend, ne, weil das wirklich einfach schon mal sozusagen ein völlig ungewöhnlicher Sauvignon Blanc-Auftakt ist, finde ich. Ja.
Ist es.
Die Rebsorte, die jetzt auch eigentlich gar nicht unbedingt zu meinen liebsten Rebsorten gehört, dachte ich immer so. Weil man doch großenteils eben mit dieser typischen Sauvignon Blanc-Note sozusagen überwältigt wird, wenn die einen so anspringt, ne, und so laut ist und dann eben diese ganze Palette aus zu früh gelesen, grün-grasig irgendwie mitbringt und dann noch eben diese häufig diese exotischen Aromen, so Maracuja, Papaya und sowas, wie das in vielen Sauvignon Blancs dann aus Neuseeland eben der Fall ist und das dann aber auch sich weltweit irgendwie durchgesetzt hat.
Ich wollte gerade sagen, das liegt aber an Neuseeland, das liegt nicht am Sauvignon, oder?
Nee, das liegt daran, dass jemand sozusagen in Neuseeland schon diesen Sauvignon Blanc-Stil entwickelt hat. Mhm. Das war Cloudy Bay.
Genau.
Ne, das ist ja auch das berühmteste, immer noch das berühmteste Weingut wahrscheinlich in Neuseeland ist. Und die haben so eine Mischung gefunden. Also klar, das ist natürlich auch so ein bisschen das Terroir sozusagen dort. Das ist ja sehr speziell, weil dort in Neuseeland eben es eigentlich warm ist, aber eben sehr viel kalte Luft dann aus der Antarktis auch gerade nachts reinzieht in die Weinberge. Also das ist schon sehr speziell. Die haben aber auch so Schwemmlandböden da. Also ist auch recht kiesig. Also zumindest da, wo die ursprünglich angefangen haben. Und dann haben die aber so eine Mischung gefunden aus recht früh lesen, den Sauvignon Blanc, also teilweise zumindest fast so ein bisschen an der grünen, also wenn es noch fast grün ist.
Grünen Grenze.
Ja. An der grünen Grenze, ja, genau. Und dann eben so eine Mischung gefunden, wie welchen Teil sie dann im Holz ausbauen und welchen im Edelstahl. Und irgendwie haben die einfach diesen Kick bekommen aus diesem grasigen einerseits und diesem hochexotischen Reifen andererseits. Ja. Ja. Und das hat sich dann einfach durchgesetzt. Also die sind ja damit quasi über Nacht berühmt geworden. Mhm. Neuseeland hat vorher niemanden interessiert. Und dann haben sich natürlich einige angeschlossen und haben eben ähnliche Sauvignon Blancs gemacht. Und dann kam irgendwann eben auch die Hefeindustrie auf die Idee, dass man diese typische Aromatik irgendwie auch mit Hefen nachbauen kann, also mit Zuchthefen natürlich. Und deswegen haben wir solche Sauvignon Blancs mittlerweile weltweit oder auch andere Rebsorten, die ein bisschen so schmecken wie Neuseeland Sauvignon Blanc. Und dabei ist dann so ein bisschen das, was in Frankreich so populär ist, nämlich solche Weine, wie wir sie heute trinken, so ein bisschen ins Abseits geraten, so ein bisschen würde ich sagen, wobei Sancerre eigentlich immer lief. Aber da haben sich dann auch einige dran gemacht, den Wein so ein bisschen mehr auf vordergründige Frucht zu trinken. Ja. Und das da haben sich dann andere wiederum dagegen gestellt und gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen das schon so belassen, wie es für hier typisch ist. Und mittlerweile gibt es doch eine ganze Reihe an interessanten Sauvignon Blancs. Also Südsteiermark zum Beispiel ist ja auch bekannt für seine Sauvignon Blancs. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Varianten, so eben zwischen Hochkomplex und eben diesem vordergründigen. Südtirol funktioniert gut für Sauvignon Blanc. Oh. Genau. Und insgesamt
stimmt, das einfach nochmal. War das nicht sogar ein Sauvignon Blanc, den wir damals von Loire hatten?
Der
Sohn sich noch beschwert hat, dass wir ihm nichts von der Melone. Nee, war das Melone? Ich weiß nicht mehr, wo er sich beschwert, dass wir ihm nichts von der Melone abgegeben haben, als er in den Raum kam und der Wein offen war.
Ja.
Ich finde den ziemlich geil. Vor allen Dingen hat er 13% und ich finde nicht, dass man das merkt. Also jetzt so im Mund.
Nö.
Später in der Sendung werden wir das merken, also zumindest an mir.
Aber ja. Okay, Sven sagt im Chat eben, dass er eben, also sobald er ein bisschen die 16-Grad-Grenze übersteigt, dass er dann doch ein bisschen ins Brandy gekippt.
Woher weiß Chatter Sven, dass er über 16 Grad hat? Sven, hast du ein Thermometer, das du da reinsteckst?
Wahrscheinlich schon.
Sowas brauche ich auch. Ich brauche dringend ein Thermometer.
Ja.
Gefällt mir gut. Ja. Ist so, auch wieder so ein bisschen anders. Also, ich wüsste nicht, was ich da trinke. Also, wenn du jetzt nicht dazu was erzählt hättest und ich die Flasche nicht gesehen hätte, hätte ich nicht die leiseste Ahnung, was ich da trinke.
Okay, ja, kann ich nachvollziehen.
Der Chat schmeckt also Anis oder Lakritz durch.
Ja, finde ich auch. Genau, finde ich auch. Hatte ich auch noch nicht erwähnt. Und das spricht eben auch für einen wärmeren Jahrgang, was 2018 eben ohne Zweifel war, ja. Also gerade dieses Süßholzige, was er auch meiner Meinung nach hat, ja.
Ja, das merkt man vor allen Dingen an den Zungenrändern, finde ich so ein. Stimmt.
Ja. Also er ist schon auf jeden Fall einer von den volumigeren Weinen, was jetzt Sauvignon Blanc angeht. Mhm. Aber ich, ja.
Ein sehr geiles Zeug.
Ich mag eigentlich die Fülle, auch wenn er jetzt eben nicht zu den komplexesten Weinen gehört. Ne?
Das ist richtig. Ist er teuer? Ja. Ich weiß nicht, was
haben wir? 13 Euro.
13 Euro, das geht ja, aber. 13 Euro, ja. Also wir haben für 13 Euro auch schon geileres Zeug getrunken. Das ist das Jahr.
Ne? Ja, ja.
Also Chat sagt auch, ein bisschen Säure fehlt, das stimmt. Könnte einen Hauch haben.
Ja, wobei eben die Rieslinge aus 18 eben auch nicht wirklich mehr Säure haben. Vor allem keine, also die Säure ist einfach auch reif, ja. Das merkt man. Und das ist einfach ein typischer Jahrgangswein für 2018, muss man sagen. Also das ist einfach in Deutschland mit fast allen Rieslingen genauso.
Das werden wir jetzt immer sehen, oder?
Ja.
Also die bemerkenswerten Jahre werden die sein, die mehr Säure haben und nicht mehr umgekehrt, ne?
Ja, genau. Das wird so sein. 2019 ist jetzt gerade in Deutschland spannender, was die Säure angeht. 2019 war nicht ganz so warm wie 18. Mhm. Und genau, wir werden das Problem haben mit der Säure und mit Trockenstress. Also dass die Reben einfach nicht genügend Wasser bekommen und dass sie das dann sozusagen irgendwann in dem Wein auch durch Bitternoten und so weiter ausdrücken. Das wird eine ziemliche Herausforderung sein, ja.
Das wird insgesamt dann eine Herausforderung werden, ne? Weiß nicht, vielleicht leben wir in 20 Jahren ja noch und trinken dann auch weiter.
Ich kann kurz auf meinen Originalverkork-Podcast verweisen, weil ich habe letzte Woche ein Interview geführt mit Claudia Schug und ihrem Weinmacher von der Mosel, Johannes Scheidt, und die haben eben ein Weingut in Caneros in Kalifornien. Mhm. Und falls es jemand ein bisschen verfolgt hat, in Kalifornien sind ja mittlerweile über 1,6 Millionen Hektar abgebrannt. 1,6 Millionen Hektar.
Wein?
Und, insgesamt
an Fläche oder Wein?
Nee, insgesamt an Fläche. Okay. Insgesamt an Fläche, aber eben auch ein größerer Teil an Weinbergen, auch historischen Weinbergen, auch historischen Weingütern und überhaupt, ich glaube, 6000 Gebäude. Und es ist schon sehr extrem. Und die Ernte, zumindest der späteren Rebsorten, wozu die wichtigsten gehören, also Cabernet Sauvignon, Merlot, in Teilen Chardonnay, die kann in großen Teilen gar nicht stattfinden, weil es eben diese ganzen Reben oder Trauben mit Rauch überzogen sind und eben entsprechend rauchig bitter schmecken. Also es
die nehmen das dann auch auf, die Trauben, die kannst du nicht abspülen einfach so.
Nee, die kannst du nicht abspülen. Okay. Nee, dafür sind die jetzt zu lange, also das geht ja jetzt schon 2 Monate so, dass da die teilweise eben in Napa und Sonoma der Rauch einfach in der Luft steht.
Ja.
Und das kriegst du nicht mehr weg. Das ist schon sehr, die sind sehr sensibel. Also es ist ja tatsächlich auch so, dass du, wenn du jetzt Eukalyptusbäume an deinen Weinbergen hast, teilweise eben du diesen Eukalyptus in dem Wein schmecken kannst, weil eben die ja tropfen auch und das mit dem Wind eben auf die Reben kommt. Und das kriegst du auch nicht mehr raus. Das kannst du auch nicht einfach so abputzen oder abwaschen. Das geht schon auch in den Wein rein, ja. Ja. Ja, eine Frage war noch irgendwo, ob Tutti Frutti sozusagen out ist bei Sauvignon Blanc, weil es so viel gibt. Nö, das wird schon gerne genommen. Deswegen machen sie es ja auch, hier in Deutschland, weil eben dieser Stil ja immer noch auch angesagt ist. Und Neuseeland verkauft auch immer noch sehr viel davon, also sehr viel.
Man muss auch da einfach mal einräumen, dass Tutti Frutti, also das ist Cloudy Bay, wenn du irgendwo hingehst und einen schönen, gut gemachten Wein irgendwie haben willst, den du sofort aufmachst, sofort trinken kannst, wo du nichts falsch machst, dann, ja, dann kaufst du das. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das ist,
ja,
ne, da
ja,
muss man
ja
jetzt nicht posch sein irgendwie, nur weil wir hier irgendwie tollere Weine trinken.
Nee, das ist ja auch, was heißt toller, ne? Das ist ja auch eine Ansichtssache. Also so ein Cloudy Bay kostet ja auch 28 Euro die Flasche.
Ja, ja.
Das ist ein teurer Wein. Und ja, es gibt auch eben viele Leute, die diesen Stil eben genau mögen.
Ja.
Nur hat er eben an der Loire nichts verloren. Deswegen, wir können mal gerne den zweiten Wein probieren. Ich würde sagen, wir trinken den Le Vallon.
Du hetzt hier so durch. Das ist ja furchtbar. Echt? Hast du noch was vor?
Nein.
Was trinken wir jetzt? Was wahrscheinlich das Falsche?
Nee, wir können das ja einfach mal so nebenbei einschütten schon mal. Le Vallon, Sancerre, Domaine Foissier.
Le Vallon. Sancerre übrigens. Sancerre, was? Le Vallon, ja. Sancerre hat für mich immer, ich weiß gar nicht, und ich weiß nicht warum, aber das war immer so ein mystischer Name für mich. Das war immer irgendwie so Sancerre.
Ist das auch?
Woher kommt das? Gibt es dafür eine allgemeingültige Erklärung, sodass es nicht nur einfach mein krankes Gehirn ist, das da?
Ja, ich glaube, dass wenn jemand vor 20 Jahren oder vielleicht sogar 30 Jahren, eigentlich geht es sogar in die 70er Jahre zurück, Weißweine aus Frankreich kannte, dann war es eigentlich Sancerre und Chablis.
Ah, okay.
Ja. Bei Sancerre ist interessant zu wissen, dass sie...
Chablis ist doch Sancerre, oder nicht?
Nee, Chablis ist Burgund mit Chardonnay.
Chardonnay,
Sancerre ist Loire mit Sauvignon Blanc. Das, was die beiden aber gleich haben oder sehr ähnlich haben, in Teilen zumindest, ist die Bodenstruktur. Also es gibt in Chablis ist eben bekannt dafür, dass sie diesen Kimmeridge-Kalk haben. Und Sancerre ist eben auch bekannt für seinen Kimmeridge-Kalk. Aber in Sancerre gibt es vier unterschiedliche Bodenformationen, wovon wir jetzt sozusagen eine Übergangsformation hier haben.
Aber das erklärt immer noch nicht, warum ich Sancerre so mystisch finde.
Nee, weil
Chablis
es eben auch immer teuer war. Also es war gleichzeitig auch immer teuer von Anfang an.
Stimmt, und Chablis war auch immer teuer, aber da habe ich dann irgendwann gelernt, Chablis ist ja eigentlich Chardonnay. Das heißt, du kaufst einfach einen guten Chardonnay, der ist billiger als ein Chablis, aber auch gut.
Mhm.
Das war ja so, das habe ich so mit 20 oder 18 oder 19 oder irgendwie sowas gelernt. Ja. Mhm. Aber Sancerre war immer was Besonderes, ich weiß auch nicht.
Ja. Ach so, da kommt jetzt gerade irgendwie auch im Chat auf. Es ist tatsächlich so, dass so viele Kartons bestellt wurden jetzt zu dem Podcast, dass bei der Weinhalle tatsächlich der Sancerre zwischenzeitlich ausgegangen ist. Und das wäre eigentlich normalerweise kein Problem gewesen, weil die Nachlieferung schon kommen sollte, wenn es aus dem 2018er sein sollte. Aber wie das in Corona-Zeiten teilweise so ist, ist es aus Frankreich nicht richtig weggekommen und dann in der Weinhalle nicht mehr vernünftig angekommen. Und
das kann ich verstehen. Das hatte ich auch irgendwann zwischendurch, also im ersten Lockdown, sag ich mal, also irgendwann Mai oder weiß der Geier was, wollte ich bei Maître Philippe mir ein bisschen Fisch bestellen und es gab nix. Habe ich da angerufen und gesagt, sag mal, habt ihr den Thunfisch ausgelistet? Wo kriege ich denn jetzt ordentlichen Thunfisch her? Sagte, nein, wir haben ihn nicht ausgelistet, aber der Thunfisch kommt von den Azoren, muss von den Azoren nach Portugal, nach Frankreich und dann muss er noch vom Zwischenhändler und sagt, wir haben eine ganze Palette bestellt, aber sie kommt nicht an. Und dann rief er irgendwie 5 Tage später an, meinte, wir haben jetzt wieder Thunfisch, was willst du haben? Ja, kommt halt nicht durch. Ja. Und das wird jetzt nicht besser über den Winter. Um jetzt hier mal ein bisschen schlechte Laune hier reinzubringen auch. Naja, schauen wir mal.
Ja.
Ah ja, im Le Taster ist es, da rieche ich auch was. Ist auch wieder Lakritze.
Ja, ist auch Lakritze drin. Lakritze, ich fand auch, am Anfang fand ich, dass da so ein bisschen Kümmel mit drin ist. Kümmel.
Gehe ich mit. Ja, ist sogar eher Kümmel als Lakritze.
Ich finde es in dem Fall auch ein bisschen mehr Kümmel als Lakritze.
Ach.
Dann auch hier so ein bisschen die grüne Aromatik und die gehört eigentlich zum Sancerre auch dazu.
Ja.
Das ist jetzt, was die meisten von uns haben, ist eben 2017er Sancerre und das ist halt ein bisschen kühler als 2018. Das merkt man im Wein, finde ich, auch an. Das ist so ein bisschen mehr in die zitrische Richtung. Das hat ja der andere ja fast gar nicht, der Chenonceau. Also es ist ein bisschen mehr ins Grüne, mehr ins Zitrische rein. Und dann aber eben witzigerweise diese Kümmelnote, die ich ganz spannend finde.
Mhm.
Ja.
Mm.
Ja.
Oh, ist der lecker.
Mm. Und der ist dann auch tatsächlich.
Mm. Der ist wie der erste. Also auch dieses Spiel zwischen Süße und Bitterkeit.
Ja.
Aber stärker auf der Süße liegend. Wo der erste ein bisschen stärker auf dem Bitteren lag.
Mhm.
Mm.
Ja, das ist schon sehr typisch, finde ich, für diese Ecke, also für Saint-Serre.
Mhm.
Also zu Saint-Serre ist eben tatsächlich zu sagen, dass sie früher bekannt waren, also so im 15., 16. Jahrhundert, aber für ganz andere Weine, also wurden auch ganz andere Weine gemacht. Und dann ging das so ein bisschen.
Wie Helmut Goethe immer sagt, eine andere Stilistik.
Ja, eine andere Stilistik, aber eben auch eine andere Rebsorten und so. Tatsächlich, obwohl man jetzt Saint-Serre so, also obwohl Saint-Serre so bekannt ist, gibt es eigentlich diese Sorte, also Sauvignon Blanc, in der Häufigkeit sozusagen oder eigentlich als einzige weiße Rebsorte erst seit den 50er, 60er Jahren. Mhm. Also tatsächlich haben sie irgendwie so nach dem Zweiten Weltkrieg erst sich neu erfunden, kann man sagen. Ja? Also früher waren es eben andere Sorten, unter anderem wurde da viel Rot, viel Gamay angebaut und dann ist da irgendjemand eben mit Sauvignon Blanc um die Ecke gekommen. Also in der Touraine gab es die Tradition schon viel länger. Sauvignon Blanc ist auch wahrscheinlich eine Sorte, die von der Loire kommt. Bisher kennt man nur einen Elternteil, nämlich den Sauvignon, mhm. So heißt er in Frankreich, bei uns heißt er Traminer.
Mhm.
Ist eine der ältesten weißen Rebsorten in Europa. Und von der stammt der Sauvignon Blanc ab, übrigens auch der Chenin Blanc. Und beide haben wahrscheinlich auch das gleiche andere Elternteil, nur dass man bisher nicht herausgefunden hat, welche Rebsorte das ist. Wahrscheinlich, weil es sie einfach gar nicht mehr gibt.
Oh. Also Kümmel und Anis übrigens.
Kümmel und Anis. Und Honig.
Honig?
Hm? Sagt Kassel.
Ah, Kassel sagt Honig. Oh, ich sehe gerade im Chat, Kassel sagt Honigbombe.
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 Mhm. Und schönere Säure als der erste, das finde ich auch. Und das liegt wiederum auch einfach am Jahrgang, der eben 2017 ein bisschen kühler war. Und da bleibt dann einfach mehr auch von dieser präsenten Säure da.
Wie du eben
so. Es ist einfach ein bisschen druckvoller. Es ist ein druckvollerer Wein einfach.
Ja, absolut. Ja, ja, der erste, der kommt so sehr heftig rein, aber verliert dann auch die Heftigkeit recht schnell. Und der hält so seinen Druck, finde ich, im Mund.
Mhm.
Ja. Wie du eben so erzähltest, habe ich gedacht, kann es sein, ist Weißwein eine neumodischere Erscheinung?
Nee, aber man hat früher Weißwein viel häufiger süß auch getrunken.
Ja.
Also ganz früher hat man sozusagen alles sowieso zusammengekippt und zusammen vergoren, wie wir das so ein bisschen ja auch in den georgischen Weinen hatten.
Ja.
Also wo es eben diese weißen Rebsorten zusammen gibt und alles kam eben in die ins Quellerie und dann wurde es zusammen vergoren und dann hat man irgendwann eben angefangen, das auch getrennt voneinander zu vergären. Aber man muss sich das schon erstmal so vorstellen, dass das Weine waren, die, also Weißweine, die tatsächlich auch Maische hatten, also Maische-Standzeit, also Orange-Weine, oxidative Weine eher, und die hat man dann auch gerne nachgesüßt, also zum Beispiel mit Honig, wenn wir das schon haben, Honig und eben auch Kräuter reingetan und so weiter und so fort. Und also
gerade so in der Römer, hat man Absinth, ne, gehabt.
Ja. Ja. Sowas in der Römerzeit hatte man das, dann hatte man das ja, in der Römerzeit war es ja auch gang und gäbe, das mit Bleizucker zu süßen, Wein mit Bleizucker zu süßen. Weil es ja so war, dass eigentlich im gesamten Römischen Reich auch Wein angebaut wurde und der war halt mal gut und meistens schlecht, weil die Voraussetzungen dafür eigentlich gar nicht stimmten. Aber man hat es ja eben auch als Getränk genutzt und nicht nur als Genussmittel, weil das wurde ja im Mittelalter noch viel, viel stärker so, weil man eben viel zu wenig Zugriff auf sauberes Wasser hatte. So, und dann hat man es eben auch verdünnt und so, wie auch immer, mit horrenden Erträgen angebaut und der Weißwein kam dann, ich glaube, dass das parallel lief, Weiß- und Rotwein. Also im Burgund, das ist ja sozusagen die Geburtsstätte des in gewissem Maße moderneren Weins, wie ihn die Mönche damals eben angebaut haben. Das war dann schon entweder Weiß oder Rot. Und das war dann eben recht früh dann entweder sozusagen Pinot Noir oder Chardonnay. Während eben die anderen Sorten als eher minderwertig galten.
Der Sommer ist noch nicht vorbei, an meinem Glas hat gerade eine Fruchtfliege gesessen. Ha. So lange ist alles gut. Oder ich müsste hier mal putzen, kann auch sein. Das alte Obst mal hinterm Schrank vorholen.
Genau, und dann gibt es ja den französischen Nationaldichter Rabelais, der ist sozusagen für uns Weinleute interessant, weil er ganz viel über den Weinbau an der Loire geschrieben hat und eben auch über Sauvignon Blanc und Chenin Blanc und so weiter. Und da ist es auch schon oftmals eben reinsortig ausgebaut worden. Okay. Genau. Und Sancerre, jetzt um nochmal darauf zurückzukommen, wir waren ja erst in der Touraine und wenn man dann den Flusslauf wieder hochfährt, dann braucht man tatsächlich etwa 2,5 Stunden, bis man im Sancerre ist. Das ist also schon recht weit weg. Loire ist ja auch der längste Fluss in Frankreich mit knapp 1000 Kilometern. Und da hat man dann eben in den 50er, 60er Jahren gemerkt, dass sozusagen die Bodenstrukturen sehr gut eben zu Sauvignon Blanc passen. Und dann ging es recht schnell bergauf sozusagen mit der Region. Und neben Sauvignon Blanc hat man tatsächlich sonst dort nur, für Qualitätsweine sonst nur Pinot Noir. Okay. Auch, das ist auch damals erst entstanden, dass man also Spätburgunder dort angepflanzt hat. Und das gibt es da jetzt als Rosé und als Rotwein. Macht sich auch sehr gut, aber ist nur ein so 5-6% vom Gesamtanteil. Genau, und weil dann Sancerre so beliebt war, recht schnell und auch weltweit sozusagen, wurde der halt auch sehr schnell teuer, weil es eben in den 50er, 60er Jahren nur 700 Hektar gab. Und ich weiß gar nicht, ich glaube jetzt sind so 2400 oder sowas. Aber immer noch zu wenig. Also Sancerre wird eben weltweit sehr geliebt. Und da geht's den meisten, ist es dann auch egal, wie er angebaut wird. Also ganz viele Sancerre-Weinberge sehen ganz furchtbar aus. Also wirklich totgespritzt immer noch da auch. Also wirklich wirklich Steinwüsten mit ganz viel
Glyphosat. Überall dieses blaue Plastikzeug fliegt irgendwo, weil sie da mal vor Jahren Müll verklappt haben oder sowas.
So in etwa, ja. Also es ist schon krass. Also es ist, weil die, das ist halt egal, ne? Das wird eh verkauft. Ja. Alle kaufen Sancerre und bei Puy Fumé sieht es gar nicht so viel anders aus. Und dann machen eben ganz, also ich weiß zum Beispiel, bei Puy Fumé ist es, sind von den 120 Winzern, die es da gibt, das stand jetzt in der Beschreibung ein paar Bio, gibt es nur 3, die tatsächlich zertifizierte Bio-Winzer gibt. Und das ist schon ein sehr, sehr geringer Anteil, ne? Weil da so insgesamt sind es schon eher 8-10%, auch in Frankreich, die eben Bio-Wein machen und 3. Und das in so einem hochpreisigen Gebiet ist eigentlich total ungewöhnlich.
Aber werden die 3 Bios werden dann wahrscheinlich Mondpreise verlangen können dafür, oder?
Nee, die sind ja dann auch nicht immer automatisch besser. Also da gehört ja dann auch noch der Winzer dazu, ne?
Ja, okay, klar.
Ja, insofern.
Wenn du, also wenn du die Loire entlang, du sagst 1000 Kilometer langer Fluss, jetzt nimmt man sich einen Campingbus und fährt die Loire entlang oder trinkt sich die Loire entlang. Wo fängt man an? An der Mündung oder an der Quelle sozusagen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man mit dem Campingbus fährt, dann will man wahrscheinlich irgendwann sozusagen ins Nantais, also in die Mündung rein und da dann irgendwie vielleicht noch so ein bisschen nebenan Gironde, das ist ja dann schon mit Bretagne, dann irgendwie noch ein bisschen Salz sozusagen einkaufen vielleicht. Ich glaube, das ist schon, ja, genau. Ich glaube, das ist schon der nettere Weg, das zu tun.
Also in der Mündung anzufangen?
An der Mündung aufzuhören. Mhm. Also wirklich sozusagen irgendwie mit, ich glaube, am meisten Sinn macht es tatsächlich so, hier so Sancerre, Puy Fumé und so weiter anzufangen. Mhm. Und dann eben durch die Touraine und also man kann ja, also das Schöne an der Loire ist ja, dass es einfach eine fantastische Landschaft ist. Ja. Es ist der Fluss ist ja praktisch gar nicht begradigt. Das heißt, der meandert ja seit Jahrhunderten durch diese Landschaft, an deren Flussufern einfach, dadurch, dass das ja nicht so weit von Paris entfernt ist, kamen ja irgendwann die französischen Könige, haben da ihre Sommerfrische gebaut und der ganze Hofstaat ja dann drumrum. Das heißt, es gibt mehrere hundert Schlösser auf recht kleinem Gebiet.
Sehr geil.
Und eben auch diese ganzen Orte sind halt sehr alt, ja. Es sind viele dieser Orte, auch Saumur ja zum Beispiel, die haben ja ihren mittelalterlichen Kern auch bewahrt. Mhm. Und Angers und Uzes oder wie sie auch alle heißen, Tours, das sind einfach super, super schöne Orte auch. Und dann eben ganz viele von diesen kleinen, ja, Orten, wo ja teilweise, zum Beispiel in Vouvray, wo dann der Tuffstein auch kommt, dieser
größere Stein. Da hatte ich schon ein paar tolle Weine her aus dem Vouvray, ja.
Ja, also, ja.
Ja. Ist es aus Vouvray oder aus dem Vouvray?
Ist es ein Ort, nee, oder ist es man eine sagt Region? Aus Vouvray.
Aus Vouvray.
Ja, ja, ja.
Ja, ich sag genau. dir, das ist auch noch eine Marktlücke, Reiseführer bzw. Reiserouten anzubieten, entlang irgendwelcher Weinregionen oder sowas. Ich gucke gerade, wie weit es bis Tours ist. Das sind 1400 Kilometer von hier aus.
Ja, ja, das ist...
Aber gut, man fährt durch Saarland, da kann man dann im Saarland sich schon mal einen zwitschern. So, ne? Ein Tag fahren, ja. Einen Tag fahren, irgendwie im Saarland einen zwitschern und dann einen Tag weiterfahren. Das ist auch nicht schlecht.
Ja.
Na, mal gucken, vielleicht wird nächstes Jahr ja alles gut. Ja, ja, Gott, nee.
Also ich meine, wenn man es wirklich wissen will, dann fängt man halt sozusagen in der Auvergne an. Das ist auch ganz spannend, weil da, also dann fährt man sozusagen über die Schweiz und dann die Rhone entlang. Dann hat man erstmal Rhone und dann hat man nämlich die Loire teilweise parallel zur Rhone fließen, nur in andere Richtung. Ja. Also die kommt ja sozusagen von der Auvergne. Auvergne ist ja sozusagen dieses Vulkangebiet. Und die Teile, die da an der Loire liegen, die gehören im Prinzip ja auch zur Loire. Also da gibt es Côte Auvergne, Côte Forêt, Côte Rouennais. Da ist halt sehr viel, da ist noch sehr viel mit Gamay. Das sind auch sehr, teilweise sehr bodenständige, aber sehr schöne Weine, die da entstehen. Es gibt auch viele Naturweinleute, die da Wein machen. Und dann kommt da eben auch danach erstmal längere Zeit nichts, was jetzt Wein angeht. Und dann kommt eben ja dieser ganze Bereich eben Sancerre und Puy-Fumé.
Ich werde dich bei Gelegenheit dann nochmal drauf ansprechen und sagen, Christoph, wo soll ich hinfahren und von wo bis wo soll ich in den nächsten 7 Tagen fahren? Und könntest du auf die Kinder aufpassen währenddessen?
Ja. Genau, ja. Ja, ich finde, es ist tatsächlich, also ich mag ja nicht nur die Weine, das ist ja bekannt. Ich finde, es ist einfach eines der schönsten Weinbaugebiete, die ich kenne, eben weil dieser Fluss einfach so romantisch ist. Es ist einfach sehr romantisch, sehr viel Natur, eben dieses Mäandernde ist wunderschön. Und dann hast du eben diese, auch wenn man jetzt irgendwie ja nicht in jedes Schloss rennen muss, aber es ist einfach... Es ist einfach schön, weil ich meiner Meinung nach, die sind eigentlich alle aus diesem Tuffstein, auch aus der Region da gebaut. Also es ist dieser helle Stein. Und ich finde, die Zeit, in der das gebaut wurde, so Renaissance und so weiter, das ist einfach auch schön. Das ist nicht zu viel Schnickschnack und das ist schon sehr gekonnt. Ja. Ja.
Na, Frankreich, also, Frankreich steht
kommt gerade die Idee einer Hörerinnenreise an der Loire 2022. Ja. Das wäre natürlich mal eine sehr coole Sache. Ja.
Können wir auch 2021 machen. Ich meine, weißt du, jeder mit dem Bus oder mit dem Caddy oder sonst irgendwie
kommt
was.
Kommt halt auf Corona an, aber.
Naja, aber wir kommen uns dann ja trotzdem nicht zu nahe. Also wenn das Wetter okay ist, können wir das ja irgendwie so wagen.
Wir haben aber nicht alle einen Bus, du Witzbold.
Ja, mein Gott, da kann man sich doch leihen.
Ja, klar, kann man sich leihen.
Kann man sich leihen.
Schweinegeld.
Junge! Ja, stimmt. Ja. Ja.
Ja. Nee, aber wir können uns ein ganzes Dorf mieten dann.
Ja, genau. Wir übernehmen das einfach. Was soll denn der
gerade? Jetzt, was ich noch sagen wollte, dieser Tuffstein, also Vouvray und so weiter, da haben die Leute früher auch ihre Häuser in den Tuffstein reingebaut. Mhm. Also das kann man auch teilweise immer noch mieten, ne? Dass man sozusagen im Berg wohnt. Das ist natürlich auch ganz witzig.
Das ist wirklich geil. Na, dann vielleicht doch eher 2023. Oder 22. Wir wollen ja optimistisch sein, nicht wahr?
Ja.
Genau. Wo wir über Auslandsreisen reden. Wir waren in Italien letzte Woche. Wollte ich nur mal erzählen.
Ja, stimmt.
An der Gardasee Gefade.
An der Gardasee Gefade.
Was wirklich sehr, sehr schön war. Wir waren eine Woche in Malcesine.
Ja.
Und, was haben wir denn da eigentlich? Na gut, wir hatten Wein dabei. Ist irgendwie was von zu Hause.
Das ist ja ein Frevel.
Ist eigentlich schon, ne? Aber ich dachte so, ach Mensch, ich habe jetzt so viel Riesling Delight hier. Rein mitten
mit. Aber hatten wir doch irgendwie so schön, weil, weißt du noch, die Gardasee-Weine, die wir letztes Jahr hatten, mit diesem wunderbaren Rosé, also mit
Aber dafür hätten wir uns irgendwie vom Fleck bewegen müssen und das.
Ja, das stimmt.
Das haben wir dann nicht gemacht. Also,
okay.
Wir haben halt mit dem Bus auf dem Campingplatz gestanden und haben noch irgendwann gedacht so, das entwickelt sich alles nicht so gut mit Corona. Wer weiß, was die Italiener machen, wenn du da mit einem Berliner Kennzeichen rumfährst. Am Ende hat sich dann rausgestellt, die Italiener machen gar nichts. Aber die Bayern lassen dich auf der Rückfahrt nicht übernachten.
Ja, das habe ich mitbekommen. Ja.
Schöne Scheiße.
Also ich meine, ich habe ja auch viel, also ich Also ich bin da ja im Prinzip dabei und mache das auch alles gerne mit, aber irgendwo hat es auch irgendwie so Grenzen, wo man denkt, die spinnen.
Ja, das war auch das völlig, völlig Banane.
Nachvollziehbar.
Dann habe ich so Campingplätze angerufen und gesagt, ja Tag, wir sind morgen, fahren wir zurück von Italien, wollen wir, ne, so, und würden gerne eine Nacht bei Ihnen auf dem Campingplatz stehen. Ja, kein Problem. Sag ich, wir haben aber ein Berliner Kennzeichen. Der, oh, nee, also das geht ja, ne? Sie hier, Corona-Test, ja, aber wir kommen aus Italien, wir waren seit 10 Tagen oder irgendwie sowas nicht in Berlin. Ja, aber wenn die Bullen kommen, dann kostet es 5.000 Euro Strafe für den Betreiber. Und darum geht's halt nicht. Naja, und dann haben wir uns einfach im Fichtelgebirge bei so einem Wohnmobilhändler auf Parkplatz gestellt. Und haben gedacht, naja, so, ob da jetzt ein Wohnmobil mehr oder weniger steht, merkt sowieso keine alte Sau. Ja, Standheizung an und da gepennt. Aber ein bisschen bizarr war es schon, ja. Mhm. Aber sehr schön. Also ich glaube, ich habe die beste Pizza in Malcesine gefunden.
Okay.
Der Laden heißt Lido Paina.
Okay.
Also falls mal irgendwer da runterfährt, Lido Paina hat nach meinem Dafürhalten die beste Pizza. Und dann nach Limone sind wir mal rüber mit dem Schiff. Mhm. Was ja, muss man auch nicht nochmal hin, ne? Ist ja eher so
Limone, langweilig.
Ne? Ja, nee. Ist eher so ein bisschen langweilig.
Ja. Es gibt da in der Ecke einen ganz guten Olivenölerzeuger, aber.
Ach. Ja. Okay, ich hätte dich vielleicht vorher
gefragt. Aber du hast mich auch gar nicht vorher gefragt.
Ich finde auch echt doof.
Habe ich dir auch nichts gesagt.
Nee, ja, ich bin echt doof. Hätte ich mal fragen müssen. Nee, wir sind dann nach Limone rüber und sind irgendwie viel zu spät. Irgendwas, wir essen mittags mit dem Schiff so um 12. Und haben noch, scheiße, das letzte Schiff fährt um 5 zurück. Wir sind dann mit dem Schiff um 3:30 zurückgefahren, weil wir alles schon gesehen hatten.
Ja, okay. Naja.
Also nach Limone muss man nicht.
Nee, nach Limone muss man nicht, das stimmt. Ja. Und das war dann so ein Übersetzdampfer? So ein,
ja, so eine Fähre.
Wie viele Leute waren da? Also war da was los oder eher nicht?
So mittel. Also ist ja sowieso nicht mehr Saison gewesen. Campingplatz war so halb voll. Die Schiffe auch höchstens halb voll. Und dann halt irgendwie in Malcesine, das ist ja so ein ganz altes Dörfchen oder ein ganz altes Städtchen mit sehr vielen engen, verwinkelten Gassen. Es ging. Also es war nie so eng, dass es unangenehm gewesen wäre. Trotzdem gab es ab 18 Uhr Maskenpflicht draußen.
Okay.
Weil die gesagt haben, nee, das ist, also wenn die Leute dann hier irgendwie den zweiten Aperol Spritz getrunken haben, dann merken die in den engen Gassen nicht mehr, wie die Abstände sind. Darum Maskenpflicht von 18 Uhr bis 6 Uhr. Das war völlig okay. Also ich habe mich lange nicht mehr so gut aufgehoben gefühlt in der Pandemie wie in Italien, witzigerweise. Obwohl die ja auch groteske Neuinfektionszahlen haben da. Aber das war haben schon sie, super. Ja, ja, das ist auch nicht schön da. Aber sie haben dann irgendwie Donnerstag, als wir da waren, haben sie dann landesweit Maskenpflicht draußen beschlossen.
Ja, ja. Ja.
Was auch okay war. Also du bist dann halt, natürlich bist du jetzt nicht, wenn du irgendwie den Berg hoch gespaziert bist zu zweit, hast du natürlich keine Maske aufgehabt. Aber wenn dir jemand entgegenkam, dann hast du ja von 50 Meter Entfernung schon gesehen, hast du halt Maske aufgesetzt, der auch. Das hat man sich passiert und 10 Meter später oder 20 Meter später die Maske wieder abgesetzt. Und das hat irgendwie echt gut funktioniert. Also sehr, sehr viele Leute mit Maske. Viele deutsche Touristen mit Maske unter der Nase natürlich.
Ja, die üblichen
Deppen. Und was ich echt ganz, ganz interessant fand, vor jedem Laden, Restaurant, alles, egal was, Klo, überall waren so Handdesinfektionsmittelspender und sowas. Und überall wirklich große Schilder, hier Maske anziehen und so. Also ganz anders als bei uns, hatte ich das Gefühl. Also bei uns ist es ja eher so ein bisschen lax.
Ja, die haben ja auch hart lernen müssen. Also ich meine, die hatten ja auch gar keine andere Wahl.
Wobei sie auch nicht so hart gelernt haben, wie man es jetzt eigentlich erwarten würde.
Okay.
Ich hatte dann mit dem Chef vom Campingplatz gesprochen, wie es denn so ist. Und der meinte, naja, es ist halt das gleiche Problem wie bei euch auch in Deutschland. Die jungen Leute glauben, das wäre nur ein Problem der alten Leute.
Okay.
Entsprechend dann auch Sorglosigkeit.
Ja.
Auf Monte Baldo wollten wir hoch, diesen Berg da. Aber da war dann auch so eine, keine Ahnung, 100-Personen-Schlange vor der Seilbahn. Und wir haben auch gedacht, so, nee, so eine Seilbahn. Der Monte Baldo steht doch in 10 Jahren noch da. Wenn diese Pandemie endgültig rum ist, dann fahren wir da nochmal hin und gucken uns dann an.
Ja.
Tja.
Ja.
Ja, aber mehr als die gute Pizza da kann ich jetzt tatsächlich nicht empfehlen. Ich weiß gar nicht, warum. Na gut, es gab dann noch so einen Laden, wo wir immer Rippchen essen waren. Die Speckstube lag auf dem Weg. Lag halt immer irgendwie auf dem Weg. So, ja, komm, ja, Fritten und Rippchen. Ja. Aber gut, ordentliche Rippchen kriegst du halt überall. Ne? Hm. Zurück zum Wein. Ich wollte ja auch eigentlich nur sagen, dass es eine gute Pizzeria in Malcesine gibt, falls irgendwie jemand wissen will.
Und du einfach mal eine Woche Urlaub hattest. Das ist auch schön.
Das war total schön, ja. Obwohl wir hatten Arbeit dabei und haben dann so digital nomadenmäßig im Bus gesessen und so. Jeder schneidet so seine Sendung und haben eine Sendung aufgenommen und so.
Ja. Und zusammen eine Sendung gemacht. Genau. Mhm. So. Ja.
Je wärmer der wird, desto schöner wird der.
Der ist ein schöner Wein, ne? Ja. Also ich finde ihn schon recht stimmig, auch wenn er eben dieses leichte Honig mit dabei hat, bin ich jetzt auch nicht so ein Wahnsinnsfan von, aber ich finde, er behält einfach auch die Frische, diese Säure bleibt irgendwie klar und präsent und auch tatsächlich dieses ganz leicht grüngrasige mit der Kümmelnote in Verbindung.
Ja, mit dem Kümmel ist eh geil, ja.
Ne? Ist schon witzig, ja. Das habe ich auch schon lange nicht mehr in dieser Form irgendwie in einem Sauvignon Blanc gehabt, ja. Domaine Foissée gehört bestimmt zu den Top 5 Erzeugern, würde ich sagen, in Sancerre. Ist eben auch einer der wenigen Familien, die dort, wobei in Sancerre ist es schon ein bisschen mehr, die dort biologisch und jetzt auch eben biodünn bewirtschaften. Die machen das schon seit 10 Generationen, also ist echt ein alter Erzeuger, wobei, wie gesagt, früher
seit
die
auch 10 andere Generationen Sachen gemacht Bio? Haben. Nein.
Nee, seit 10 Generationen Wein und seit wahrscheinlich 3 Generationen dann eben auch den Sancerre, wie man ihn jetzt heute kennt. Und die haben sich in der Laufe der Zeit eben auch knapp 60 Hektar zusammengesammelt. Das ist also auch wirklich ein großes Weingut. Das muss man schon sagen. Und im Prinzip ist der sozusagen für sich genommen sehr klassisch vinifiziert. Alte Reben, 35
Hast du gerade aufgestoßen, live in der Sendung aufgestoßen? Das ist ja...
Nein, habe ich das?
Also ich finde... Nee, hast du nicht.
Nee, ich habe nicht aufgestoßen. Echt? Das klang ein bisschen so. Das war
so wie ich gerade. So
Ja, 35 Jahre alte Reben.
Wie kommt man da jetzt wieder raus? Naja, eigentlich auch egal, weil mir ist egal. Ich habe zu wenig gegessen, zu viel getrunken.
Du auch schon wieder.
Ja,
da war noch mehr im Chat.
Ja, ich habe gerade so einen guten Lauf irgendwie. Ich habe irgendwie schön abgespeckt. Und dachte mir, dann ist nicht so viel, dann kannst du mehr trinken. Aber ist vielleicht super. Auch ein Fehler.
Ja.
Womit geht's denn jetzt mal weiter hier?
Ja, Parfumé.
Parfumé.
Parfumé. Fump.
Was die in Italien ja überhaupt nicht können, ist Frischbier, ne?
Frischbier?
Ja, einfach so ein Bier vom Fass, so irgendwie. Also sie können super Craftbiere. Also da haben die ja wirklich total, also die sind da ja auch, die kennen da ja nix.
Ja.
Mischen da ja alles zusammen und haben immer irgendwie geiles Zeug. Aber wenn du einfach nur so ein blödes Bier vom Fass haben willst, kriegst du meistens Forst oder Moretti. Das ist okay, aber das ist...
Moretti ist okay, finde ich, ja.
Das ist aber jetzt nicht so, dass du denken wirst, das ist immer ein schönes Bier. Aber naja. Wir hatten ja Wein. Oh, ich habe was habe ich denn gekauft? Frascati wollte ich gerade sagen, habe ich aber nicht. Wie heißt das andere? Suave habe ich gekauft. Der war sehr, sehr lecker und auch fürchterlich teuer. Irgendwie 16 Euro die Flasche. Mhm. Und ich dann gerade total aufgeregt. Und also das wäre viel zu teuer. Und dann war er im Supermarkt und dann meinte sie, so, hast du so eine Suave für 6,50 irgendwie aus dem Regal gezogen. Den trinken wir jetzt mal dagegen. Das und dann wollen wir ja mal sehen. Von dem 6,50 Suave ist immer noch was übrig. Ich habe noch nicht mal ausgetrunken, also noch nicht mal Wirkungstrinken hat damit funktioniert. Ja. Und ich kann jetzt leider nicht sagen, wie der hieß, den wir da hatten.
Ja, schade.
Weil den habe ich ausgetrunken.
Mich mal interessiert gerade, aber gut.
Steht noch in der Kühlbox, komme ich gerade nicht ran. Aber sobald ich rankomme, sage ich Bescheid.
Ja. Jo, Parfumé liegt im Prinzip auf der anderen Loire-Seite, also im sozusagen ein Stückchen weiter noch den Fluss hoch. Parfumé heißt Fumé, weil eben große Teile dieser Weinberge mit Silex, also mit Feuerstein bedeckt sind sozusagen. Und dieser Feuerstein bringt schon so einen rauchigen Duft in den Wein. Ne? Das geht auch bis Sancerre tatsächlich. Ich sagte ja vorhin irgendwann mal, dass Sancerre eigentlich so grob gesagt 3 verschiedene Terroirs hat. Was wir jetzt vorhin im Glas hatten, war im Prinzip Kalk mit so ein bisschen Mergel und tatsächlich auch dieser Kimmeridge-Kalk, den es auch im Chablis gibt. Ja? Und da gibt es eben kreidigen Kalk, also tatsächlich auch, also wie es ihn so ein bisschen eben in der Côte Blanc in der Champagne gibt. Und dann gibt's eben Ton und Feuerstein. Das heißt der Argileus und Silex. Silex ist der Feuerstein, ne? Und dieser Silex ist eben auch prägend sozusagen in Puy-Fumé. Und weil eben dieser Feuerstein tatsächlich einen leicht rauchig duftigen Geruch erzeugen kann, hat man das irgendwann auch Puy-Fumé genannt.
Velo-Silex.
Ja.
Ja. Entschuldigung.
Genau.
Ich hatte meine Velo-Solex. Weißt du das eigentlich?
Ja.
Okay. Natürlich weißt du das.
Ja. Ja,
das. Chat sagt, für mehr rieche ich aber nicht. Geht mir genauso.
Nö, geht mir jetzt in diesem Fall auch genauso.
noch
das
eine Frage.
Heißt halt auch, genau, das heißt halt eben auch nicht, dass das immer sozusagen über diesem Wein steht, ja.
Mhm. Mhm. Noch eine Frage aus dem Chat. Der Puy Fumé hat in der Karaffe Bläschen an der Wand gebildet. Ist das normal?
Das ist normal. Also das kann so sein, dass egal. Sozusagen noch ein ganz leichter Hauch von Gärkohlensäure oder so in der Flasche ist. Ja, oder dass da irgendwie beim Einschenken einfach auch ein bisschen Luft noch mit zusätzlich mit reingekommen ist. Und das vergeht aber er hat überhaupt keinen Prickeln am Gaumen oder so. Also der ist nicht nachgegoren oder sowas.
Mhm.
Ja, Puy Fumé ist eigentlich... Ja, eben so ein bisschen mitbekannt geworden mit Sancerre, so 50er, 60er Jahre. Ich glaube, er ist sogar tatsächlich so ein bisschen über Mondavi bekannt geworden, also über den amerikanischen Weinmacher, der halt, bevor er sozusagen seine Karriere in den USA gestartet hat, mal geguckt hat, wie die halt Weine in Frankreich machen und eben auch im Puy Fumé war. Und sozusagen diese Idee... auch das Ganze so ein bisschen teilweise im Holz auszubauen, diese Weißweine, eben mit nach Kalifornien genommen hat und eben dort dann auch Weine gemacht hat, die er als Fumé bezeichnet hat.
Mhm.
Wir hatten das jetzt letztlich auch vor ein paar Wochen auch bei dem Müller-Thurgau, ne? Von der Hessischen Bergstraße. Der hieß ja auch Müller-Thurgau Fumé, weil er eben auch dieses leicht rauchige hatte, wobei dieses rauchige eben nicht vom Feuerstein kam, sondern eben eher von der Ausbauart.
Mhm.
Das ist halt so ein bisschen, tatsächlich auch so ein bisschen schwierig. Also der Mondavi hat ja auch keinen, jetzt nicht plötzlich Feuerstein in seinen Weinbergen da gehabt in Kalifornien. Der hat halt auch versucht, dieses Fumé so ein bisschen durch die Ausbauart in den Wein zu bekommen. Das kann man ja machen, eben wenn man im Holz sozusagen verkehrt und dann.
Okay, das kommt aus dem Holz, also nicht aus dem.
Genau,
der
reduktiv dann ausbaut, dann kann das halt sein, je nachdem, wie man das verkehrt sozusagen und wie man es ausbaut, dass man halt so leichte Schwefelböchseraromen ja in den Wein bekommt und dann eben dadurch auch so eine Feuerstein- oder zumindest Zündplättchenaromatik oder so. Und wenn man das nur so ganz leicht macht, dann bekommt man ja tatsächlich auch so eine Feuerstein- oder Fumé-Note da rein. Ja.
Mhm. Ich finde den ganz interessant. Der ist, also riechen tue ich wieder wenig. Also die sind alle drei irgendwie sehr zurückhaltend in der Nase, finde ich. Aber der ist im ersten Moment, ist der im Mund extrem weich. Also so eine extreme so eine sehr starke Seidigkeit, die dann aber irgendwann verschwindet und so einen Druckplatz macht, was ich ganz spannend finde.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir sind jetzt sozusagen wieder bei 2018 angekommen und 2018 ist halt eben wieder dieser wärmere Jahrgang. Ja, der wird in 2017 etwas anders ausgefallen sein, 2019 auch. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auch wieder so ein bisschen diese leichten Anis-Noten auch mit drin, finde ich auch wieder dieses etwas Melonige, finde ich, ist mit drin. Kommt noch die Idee von grüner Paprika, finde ich auch. Es hat diesen leichten Pyrazin, für das Sauvignon Blanc ja bekannt ist auch, dieses etwas grün-herbe mit drin. Aber es wird eigentlich sozusagen so eingeholt oder eingebunden von dieser melonigen Frucht, von dieser gelben Frucht. Und dann hast du diese reife Säure, diese weiche Säure, die dann aber hinten raus immer nochmal Druck aufbaut.
Ja.
Ja.
Sehr interessant. Also es ist was, wo ich eigentlich, wenn ich so den ersten Schluck, würde ich halt so denken, boah, nicht so meins. Aber
Und dann kriegt er noch die Kurve, ne?
Genau, der kriegt die Kurve und zwar richtig, richtig gut. Mhm. Also weil wenn ja, er, das, was er das, was er hinten in der Kurve dann nimmt, wenn er das am Anfang hätte, wäre er sehr unangenehm, dann wäre er sehr aufdringlich, denke ich.
Ja.
Aber dadurch, dass er dir erst so ein Zückerchen hinwirft und dann eins mit dem Knüppel gibt, sehr schön.
Ja. Ja, es ist.
Ist das typisch für Pi für mich?
Finde ich schon typisch, auch durchaus. Wobei es da sehr unterschiedliche Stile gibt. Also Puy Fumé ist, finde ich, ein ganz schwieriges Gebiet, viel schwieriger als Sancerre, weil in Puy Fumé eigentlich die Möglichkeiten großartig sind, aber sie nur wenige nutzen. Also so wie jetzt auch, dass es halt nur 3 unter 120 Winzern gibt, die biologisch arbeiten, gibt es eigentlich auch nur 3, 4, 5, die wirklich bekannt sind und einen einzigen, der weltbekannt ist. Das ist eigentlich Daguenau. Mhm. Daguenau hat sozusagen diese ganze Appellation eigentlich weltbekannt gemacht, so in den 80er, 90er Jahren. Und dann ist er 2008, glaube ich, 2008 ist er mit einem Ultraleichtflieger umgekommen. Ui. Dann hat sein Sohn das übernommen und führt das, glaube ich, in einem ähnlichen Stil weiter. Und wer irgendwann mal die Chance hat, einen alten Daguenau zu finden, also speziell der Wein, der bekannteste Wein ist der Silex, also so wie der, wie der Boden auch. Das sollte man einfach, die Chance sollte man einfach nutzen. Das ist ein unfassbar guter Wein.
Was ist ein alter Daguenau?
Ja, tatsächlich noch aus dieser Zeit, so 2007, 2008, 2002, 2003, 2004, so 2003 vielleicht nicht unbedingt, das war auch ein sehr heißes Jahr. Also falls einem das zufälligerweise mal über den Weg läuft, wo, warum auch immer, ja.
Ich
also
wollte
das
sagen,
wird dann auch schon teuer sein, aber wenn man sozusagen mal Sauvignon Blanc auf Grand Cru Niveau probieren möchte, also wo es eigentlich nicht mehr besser geht, dann ist es tatsächlich Daguenau von Silex, weil er eine unfassbare Kombination von Tiefe, Komplexität, aber auch Frische und Druck und Mineralität hat. Das hat sonst keiner da hinbekommen bisher. Das ist schon beeindruckend.
Wo läuft einem sowas über den Weg, falls einem sowas über den Weg läuft? Und was ist jetzt mittlerweile mit dem Silex? Kann man den, ist der jetzt schlecht? Also taugt der nichts mehr?
Doch. Okay. Das taucht noch was. Es ist halt schon auch ein besonderer Wein, weil
Alter,
er
Vater, 150 Euro für den 2017er, was mag denn dann 2017er kosten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also wenn es einem über den Weg läuft, wahrscheinlich bei irgendwelchen Auktionen.
Ja.
Weinhändler dürften sowas praktisch nicht mehr haben.
Und wenn, dann trinken sie es selber, ne?
Ja, würde ich auch machen. Ja, würde ich auch machen.
Ja. Toller Wein. Trinkfluss, sagt der Chat. Es ist wirklich gemein. Du hast erst so dieses Süße, was dich ein bisschen sättigt. Mhm. Und danach das Herbe, was sagt so, mehr. Nimm noch einen Schluck. Sehr, sehr schön.
Ja, und witzigerweise, ich finde ja, dass er eigentlich mit Luft im Glas immer präziser und immer frischer wird. Mhm. Und das ist auch... auch eher ein Phänomen, das einem gar nicht so oft begegnet.
Und der kriegt auch, wenn du ihn lang genug im Mund hast, kriegt er so ein bisschen so ein was Brausiges. So, also so. Der mussiert ja nicht, aber der fühlt sich, also halt den mal ein bisschen länger im Mund, wenn du dann ja, ein bisschen länger rumspielst, kriegt er so was Ahoi-Brausiges. So ganz, so ein komisches Prickeln, Britzeln, was dann auch bleibt. Und zwar länger bleibt, als der eigentliche Abgang bleibt. Das ist ziemlich geiler Wein.
Okay.
Ich bin jetzt schon kurz davor. Weinhalle.
Du sollst doch nicht mehr bestellen, wenn du
Ja, aber. Naja.
Ich sag noch was zu Jonathan Pabillot, weil also es steht ja, also die Domain heißt Jonathan Didier Pabillot. Mhm. Und die witzige Geschichte ist eigentlich, dass der junge Pabillot, das ist der Jonathan, der hat halt vor ein paar Jahren ein Praktikum gemacht bei einem Bio-Biodünnwinzer im Languedoc.
Oha, 23 Euro, das ist schon ordentlicher. Okay. Ja.
Bei Leon Barral, ziemlich bekannter Winzer im Fougère. Und als er dann wieder nach Hause kam, wusste er, der will mit dem sozusagen mit diesem üblichen Glyphosat, mit dem da halt immer noch gearbeitet wird, leider will er nichts mehr zu tun haben. Nur war sein Vater halt irgendwie anderer Meinung. Und dann hat er seinen Vater so lange bequatscht, bis er von ihm irgendwie 1,5 Hektar bekommen hat. Und zwar mit alten Reben, mit denen der Vater eigentlich nichts mehr anfangen konnte, weil sie halt so wenig Ertrag hatten. Und für Jonathan war es halt gerade gut, weil es halt eigentlich eine ganz gute Parzelle war. Und dann konnte er irgendwann noch 1,5 Hektar dazu kaufen. Und dann hat er halt angefangen, Wein zu machen und wurde mit diesen Weinen recht schnell bekannt. Hat das eben von Anfang auf Bio gemacht und das ging dann eben so weit, dass er, dass sein Vater irgendwie 2007, also es war glaube ich 2005 oder so, 2007 dann gesagt hat, hör mal, zeig mir mal, wie das geht. Und dann hat er seine 17 Hektar irgendwie auch umgestellt auf Bio. Und dann haben sie irgendwann 2010 halt, ist der Vater zum Sohn gegangen und hat gesagt, komm, lass uns das Ganze doch zusammen machen. Und seitdem machen die das halt zusammen, deswegen heißt die Domain jetzt so. War also sozusagen erstmal ein bisschen Konkurrenzkampf, wer macht jetzt die besseren Weine? Und dann hat ja. der Vater aber gesehen, nee, das ist irgendwie schon der richtige Weg und man kann daraus gute Weine machen. Das finde ich halt spannend, weil ja diese Generation, also unsere Elterngeneration sozusagen,
ja.
Ja tatsächlich auch der Meinung war, das geht gar nicht mehr in gewissem Maße mit der Natur, sondern eigentlich nur, indem man die Natur einhegt und
sich untertan macht.
Maß, ja, in untertan macht und in gewissem Maße auch bekämpft. Und ja, das war, glaube ich, zu einem größeren Teil ein Trugschluss. Und es gibt nur wenige, glaube ich, aus der Generation, die das dann auch akzeptiert haben, dass es tatsächlich so ist.
Wie wird das dann in der nächsten Generation sein? Was werden die mal, also was ist...
Ja, ich glaube, dass die also es wird noch einen großen Kampf darum geben, weil wir ja immer mehr Leute ernähren müssen. Also es geht ja jetzt nicht nur um Wein, finde ich, sondern überhaupt um Landwirtschaft.
Ja.
Aber wir werden sehen, dass chemisch basierte Landwirtschaft mit dem Klimawandel nicht mehr funktionieren wird. Also es wird nur noch eine genmanipulierte Landwirtschaft funktionieren, ja. weil die chemische Landwirtschaft, die trocknet einfach dermaßen die Böden aus.
Die Böden kaputt auf Dauer,
ja. Macht die Böden kaputt. Also die Erosion in konventioneller Landwirtschaft und auch Weinbau ist dermaßen stark, dass einfach man in heißen Jahren sieht, wie die Kruste einfach wegbricht. Und das kriegst du mit einer biologischen Landwirtschaft, kriegst du das in den Griff. Das geht einfach. Das funktioniert ganz anders.
Aber haben wir da genügend Erträge? Nee, dazu müssen wir dann in die Manipulation. Also
es gibt eigentlich genügend Studien dazu, dass das auch funktioniert, wenn man das will. Aber das heißt natürlich Umbau der Landwirtschaft. Viel weniger Vieh, viel weniger Soja und entsprechend eben andere Formen von Anbau oder andere Varianten. Ja. Ja, und das werden wir da in Trier-Sancerre und so weiter auch sehen, wenn es da wärmer wird.
Na, wie warm kann es denn da überhaupt werden? Also irgendwann ist da doch auch mal so eine Grenze erreicht, oder nicht? Obwohl, nee, Südspanien macht auch Wein, ne? Also.
Ja, also wir werden, denke ich, das noch mitbekommen, dass es eben Rebsortenveränderungen gibt in den Anbaugebieten. Es ist ja auch nie so gewesen, zum Beispiel, dass es fest, also dass es einfach statisch war.
Ja. Ja.
Also Champagne zum Beispiel. Champagne war bis in die 1910er, 1920er Jahre, gab es da jede Menge verschiedener Rebsorten. Und dann haben die sich einfach nur darauf geeinigt zu sagen, die Burgunder-Rebsorten sind die besten, also machen wir nur noch Burgunder-Rebsorten. Und haben die ganzen Gamay und was es sonst noch da alles gab, einfach rausgerissen. Und genau, und sie werden mit zunehmender Wärme in der Champagne werden sich auch überlegen, ob sie noch andere Rebsorten mit dazu nehmen. Und das passiert anderswo auch. Also die Bordeaux-Weingüter, die experimentieren auch schon mit anderen Rebsorten, zum Beispiel mit portugiesischen oder mit spanischen, die einfach mehr mit. Und wir werden in Deutschland auch mehr Syrah sehen, als wir es jetzt tun und so weiter. Und ich weiß nicht, der Oliver Zeter zum Beispiel in der Pfalz, der hat ja schon Viognier da stehen und sonstige Sachen. Also ich glaube, da wird sich schon, auf Dauer wird sich da einiges tun müssen. Und ich glaube, dass irgendwann einige Weinbaugebiete einfach gar nicht mehr funktionieren werden. Weil ihnen halt auch das Wasser fehlt. Ne? Also ich meine, das sagt sagen die im Podcast auch, irgendwie 90-95% der Weinberge in Kalifornien werden bewässert. Ja. Und, schau dir Kalifornien an, das ist ja sozusagen die Erntekammer der USA. Da, ich meine, Walnüsse, überhaupt Nüsse, Obst, Gemüse, das ist ja alles in Kalifornien. Es wird alles bewässert.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn.
Oh, ja. Ja, und sie brauchen das Wasser halt auch für ganz andere Sachen, ja.
Eigentlich ja, genau. Ja. Also auf Dauer bestimmt. Ja, es sind ziemlich viele Herausforderungen. Ja.
So. Aber
der Puyf schmeckt.
Ist super. Ist, ist glaube ich, auch der Favorit des Abends. Dürfte aber auch der teuerste des Abends sein.
Hm? Ja, es gibt sich nicht viel mit dem Sancerre.
Okay.
Ja.
Probieren wir den doch nochmal. Wo ist er denn? Der Sancerre, das ist nicht. Der Sancerre, das ist nicht der. Ich habe getrunken jetzt. Ich habe so viel getrunken, ich reime jetzt. Was habt ihr jetzt davon? Obwohl, der Sancerre ist ein ganz anderer Wein.
Ist ein ganz anderer Wein.
Ist ein ganz anderer Wein. Ist eine ganz andere Frische, eine ganz andere. Er ist jetzt auch so richtig zitronig.
Und wenn du jetzt nochmal den Clos Rosselli probierst, finde ich.
Da fehlt mir jetzt ein Glas. Warte, schütt mal das mal weg. Das tut mir ja immer so weh, irgendwie dann hier die Weine wegzuschütten. Auch allein schon, wenn ich die dann öffne, ein paar Stunden vorher, nochmal einen Schluck abzuschütten davon. Normalerweise trinke ich den, aber heute Nachmittag hatte ich Sendung. So, jetzt soll ich den. Wo ist er denn? Hier ist er. Chartreuse.
Ich finde, auch ein ganz anderer Wein. Auch ein richtig guter Wein ist.
Ist es?
Aber es ist nicht so komplex wie die anderen beiden.
Absolut. Und
das soll er ja auch nicht sein.
Ja.
Und also ich mag den Sancerre sehr, sehr gerne. Mir ist diese Honig-Aromatik ein bisschen zu viel in dem Wein, persönlich. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich, ich selber, glaube ich, den Parfumé als Wein des Abends sehen.
Denke ich auch, ja.
Ja. Ja, das waren drei Varianten von Loire Sancerre. Das ist schon Loire Sauvignon Blanc, Entschuldigung.
Und mit Loire verbinde ich ja immer nur Chenin Blanc.
Ja, wobei das, glaube ich, einfach was Besonderes ist, weil wir uns damit mehr beschäftigt haben. Die meisten verbinden mit Loire einfach erstmal Sancerre und dann kommt lange nichts.
Ja.
Also es gibt viele Leute, die verbinden Loire ausschließlich mit Sancerre und mit Sauvignon Blanc.
Ja, aber nee, aber ja. Trinken wir das nächste Mal denn schnell?
Genau, nächstes Mal nehmen wir uns ein Weingut vor mit drei verschiedenen Weinen, und zwar einem Schaumwein, einem Chenin Blanc und einem Cabernet Franc. Und das ist alles aus Saumur. Ja.
Ja, genau. Moment, und, da waren wir doch mal.
Genau.
Ist da was dabei, was wir gesehen haben auch?
Nee, das ist ein neues Weingut.
Ah, okay.
Nee, also wo wir ja waren, war Guiberteau und der jetzt diese Weine macht, die wir im nächsten Monat probieren, der hat ein bisschen bei Guiberteau gelernt.
Ja.
Ich bin mal gespannt. Ich kenne die Weine auch noch nicht.
Ja, dann bin ich auch gespannt. Dann bin ich mit dir gespannt. Ich gucke jetzt gerade mal, wann haben wir denn? Ah ja, hier. Nächste Sendung, 18. November 2020. Auch da werde ich wieder zu viel trinken während der Sendung, glaube ich. Ja, vorher habe ich eine Technikschulung. Oh, ja, da werde ich hinterher sehr viel trinken. Da werden wir in Technik geschult, die ich schon kann. Es gibt ja nichts Schlimmeres als jetzt hier 4 Stunden Schulung. Und wenn du dann sagst, so, ey Leute, ich habe mir das längst selber drauf geschafft, weil ich an anderer Stelle schon mal damit arbeiten musste. Nee, aber du musst die Schulung ja machen, sonst hast du die Schulung ja nicht gemacht. Danach werde ich dann trinken. Dann wird's lustig, dann reime ich erst recht. Sind wir durch.
Ja,
wir sind immer durch.
Das hat doch dann doch noch ganz gut geklappt.
Ja, erstaunlich. Gott. Es ist wirklich erstaunlich. Nur ein Schnitt. Also, nächste Sendung, also zumindest live, wer da mitsaufen will, am 18. November 2020 ab 20.30 Uhr. Die Weine gibt's nicht mehr, ne?
Die für nächste Sendung?
Ja, du sagtest, es ist irgendwie zu viele Pakete bestellt worden.
Ach so, das weiß ich jetzt nicht. Also, ich weiß jetzt nur, dass der Sancerre halt zwischendurch aus war. Okay. Ich glaube, die anderen gibt's. Das andere Paket müsste es eigentlich noch geben.
Ja gut, dann haben wir ja Glück gehabt.
Hoffe ich mal. Ja, ja.
Boah, das ist November. Danach ist dann schon die Weihnachtsweinsendung, ne?
Ja, da arbeite ich schon dran.
Ich bin sehr gespannt.
Ja.
Ich habe ja immer noch, mir hängt ja immer noch nach der, ich weiß, das ist bestimmt 3 oder 4 Jahre her mittlerweile, da hatten wir einen...
Die Australien-Sendung mit dem roten, mit dem Syrah-Schaumwein?
Mit dem Moxie, genau.
Moxie, ja.
Der
ja.
war geil. Boah, war der geil.
Ja, schauen wir mal.
Eventuell habe ich davon sogar noch eine Flasche. Ja, komm, hau rein. Mach teuer. Egal. Die können das ab. Gerade jetzt, Pandemie und so. Keiner hat Geld. Versaufen wir die letzten Kohlen auch noch. Ja.
Ja. Ja.
Nun denn.
Schön, vielen Dank.
Vielen Dank, Christoph.
Für all jene auch, die gewartet haben eine halbe Stunde.
Ja, in der Tat. Für die Live-Sendung zumindest.
Für die Live-Sendung.
Für den Podcast muss man nur ein paar Minuten warten, ist ja runtergeladen. Vielen Dank fürs Mitspielen im Chat. Vielen Dank fürs Mitspielen allen, die mitgespielt haben. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch da auf der Terrasse sitzen kann, ich meine auf der Straße sitzen kann, und es ist alles schön und pittoresk und touristisch, und das hat man sich gar nicht vorgestellt und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich, der man ist so eingeführt, er ist der älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn, und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, den wir hatten für 2 Personen, wird nur gemacht, ab 140 Pfund, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Pfund pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.
Wer redet, ist nicht tot.